Hi, hier ist Bildungsblick. Du hörst die vierte Folge der ersten Staffel. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. In dieser Staffel beziehen wir uns immer wieder auf die vorherigen Folgen. Wenn du die ersten Folgen noch nicht kennst, dann hör doch da mal rein. Ansonsten bleib gerne dran. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes. Es ist 7.45 Uhr. Ein Montagmorgen im Januar. Du stößt die Tür auf und da ist er. Der schwere Geruch nach muffigen alten Gängen. Draußen herrschen Minusgrade. Drin ist es auch nicht viel wärmer. Du gehst weiter. Vorbei an Toiletten, die durch die geschlossenen Türen hindurch bereits nach Urin riechen. Dir graust es jetzt schon vor dem Moment, indem du selbst eine davon besuchen musst. Du drängst dich mit jemand anderem durch eine Tür und setzt dich auf deinen Platz. Vor dir ein beschmierter Tisch. Jemand hat ein Loch hindurch gebohrt. Durch das Loch hindurch siehst du auf den fleckigen PVC-Boden. Eigentlich solltest du Hausschuhe tragen, du denkst aber, dass kein Hausschuh dieser Welt diesen Boden verdient hat. Während du auf die fleckige, verschmutzte Wand schaust, fragst du dich, womit du und die vielen anderen hier diesen Zustand verdient haben. Ein Klingeln reißt dich aus deinen Gedanken. Na, woran hast du gedacht? Etwa an eine uralte Bahnhofswartehalle? An ein gammeliges Parkhaus? Oder an eine durchschnittliche öffentliche Toilette? Wenn du daran gedacht hast, liegst du leider falsch. Du bist nämlich in einer öffentlichen Schule gelandet. Sagen wir mal, irgendwo in Augsburg.
Also zum einen besuche ich ja viel die Schulen jetzt einfach mal bei mir so in der Region. Und da stelle ich schon fest, dass zum Beispiel die Schulen im Landkreis sehr viel besser ausgestattet sind als die Schulen in der Stadt Augsburg. Die Schulen in der Stadt Augsburg sind bei uns alle durch die Bank sehr renovierungsbedürftig und teilweise regnet es da rein, während im Landkreis wir eben teilweise sehr neue Schulen haben, die toll ausgestattet sind.
Ich finde, es darf eigentlich nicht sein, dass es Schulen gibt, die auf dem neuesten und modernsten technischen Stand sind und neues Schulgebäude haben und tolle Fachräume und so weiter und es dann wieder Schulen gibt, wo einfach nichts davon vorhanden ist, die sich freuen, wenn sie eine magnetische Tafel haben.
Zwei Stimmen, eine Kritik. Die beiden Stimmen kennt ihr schon. Das erste ist die schwäbische Abgeordnete der bayerischen SPD Simone Strohmeier gewesen. Und die zweite Stimme kommt von der oberbayerischen Mittelschullehrerin Katja Klanikow. Die beiden geben uns einen ersten Einblick in diese Folge 4. In dieser Folge wird es um marode Schulgebäude gehen. Wir schauen auf Lärmpegel im Klassenzimmer und auf fehlende SystemadministratorInnen. Seit der letzten Veröffentlichung im Juli, Folge 3, ist einiges passiert. Einige der GesprächspartnerInnen, mit denen wir gesprochen haben, sind aufgrund der Wahl gar nicht mehr im Landtag. Trotzdem werdet ihr einige von denen noch hier hören. Wir kommen auch nochmal auf die Landtagswahlen zu sprechen, wollen in dieser Folge aber vor allem auf die Hard Facts von Schule schauen. Wir kümmern uns also in dieser Folge um Schulausstattung. Es wird um Schulgebäude gehen, um die Digitalisierung und die Ausstattung, die dazugehört, und auch um einen heiklen Punkt, den Arbeitsschutz an Schulen. Mein Name ist Gerrit und du hörst die erste Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Heute mit Folge 4. Schulausstattung. Millionengrab oder Goldgrube? Fangen wir von vorne an. Simone Strohmeier für die SPD im Bayerischen Landtag hat ja eingangs schon die baulichen Voraussetzungen vieler Schulen kritisiert. Kein Einzelfall, sagt auch Matthias Fischbach von der FDP. Er war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch Mitglied im Bayerischen Landtag und er hat ein Beispiel aus seiner Heimatgemeinde.
Also ich denke an meine eigene Schule, wo ich im Gemeinderat bin, also in Feldrich bin ich sowohl als Schüler zur Grundschule gegangen, als jetzt auch als Gemeinderatsmitglied dafür zuständig, wie der Sachaufwand dort bestritten wird. Und ja, es war wirklich über Monate, über Jahre hinweg eigentlich ein Kampf, allein mal die Schultoiletten zu sanieren.
Auch in unserem eigenen Umfeld ist die Schultoilette immer wieder eins der großen Themen. Mal geht's um die kaputte Klobrille, mal um das fehlende Schloss oder auch die defekte Spülung. Aber auch außerhalb des stillen Örtchens gibt's einige Baustellen. Beispiele kann man viele nennen. Egal ob Schimmel im Klassenzimmer, eine einsturzgefährdete Aula oder Fenster, die sich nicht öffnen oder schließen lassen. Simone Strohmeier von der Bayerischen SPD ordnet das nochmal ein. Denn natürlich sind nicht alle Schulgebäude in Bayern so.
Ich glaube, es gibt große regionale Unterschiede. Es gibt natürlich, das ist ja immer bei so Durchschnittswerten so, dass es auch super ausgestattete Schulen gibt. Also es gibt Landkreise, die sehr viel Geld haben, Kommunen, die sehr viel Geld haben und die da sehr viel in ihre Schulen investieren. Also man darf auf keinen Fall sagen, dass es in allen Schulen alles schlecht ist. Also das ist auf keinen Fall so. Es gibt tolle Schulen, es gibt gut ausgestattete Schulen. Ist regional sehr, sehr unterschiedlich.
Na dann, auf in die Welt der Zahlen und Statistiken. Wir haben natürlich auch für dieses Thema umfangreich recherchiert. Und als erstes wollen wir auf eine Studie des IFO-Instituts eingehen. Die haben eine Umfrage gestartet, repräsentativ natürlich. Die kommt aus dem Sommer 2023. Und die zeigt, dass in Bayern rund 47% der EinwohnerInnen unzureichend sanierte Schulgebäude als ernstes oder sogar sehr ernstes Problem wahrnehmen. In Gesamtdeutschland sind es 58%. Damit kommt Bayern also mal wieder ein bisschen besser weg als der Bundesdurchschnitt. Gut ist das aber nicht. Um zu verstehen, warum einige Schulen, um es mal nett auszudrücken, etwas baubedürftig sind, muss man erst einmal verstehen, wie Schulbauten überhaupt finanziert werden. Frau Strohmeier hat das gerade schon ein bisschen angedeutet in ihrem Statement. Wir gehen aber nochmal genauer drauf ein und haben dazu mit Monika Faltermeier gesprochen. Die war zum Zeitpunkt der Aufnahme im April 2023 noch Vorsitzende des jungen BLVs und erklärt nochmal ausführlich, wie Schulbauten finanziert werden.
Die ganze Infrastrukturdebatte um Schulen ist eine unglaublich anstrengende und langatmige Debatte, weil es hier einfach so viele unterschiedliche Zuständigkeiten gibt. Denn in der Praxis ist es einfach so, dass das Schulgebäude dem Sachaufwandsträger gehört. Das ist eben in der Regel die Kommune, weil irgendwo auch ganz logischerweise rein rechtlich ein Ministerium natürlich nicht tausende Gebäude besitzen kann. Also das ist so eine Logik, die man irgendwo schon versteht. Das Rathaus gehört ja auch der Stadt. Und Schule ist genauso wie das Rathaus ein öffentliches Gebäude. Das führt für uns Schulen zu einer großen Problematik. Das hat man bei der Digitalisierung gemerkt, weil da natürlich auch Politik, Kommune und Ministerium sich den Ball immer schön zuspielen. Die Kommunen sagen, sie haben kein Geld, deswegen kriegt es die Schule nicht. Die Schule sollte es aber haben aufgrund der Richtlinien. Dann heißt es wieder, wir haben ja hier verschiedene Förderfonds und Töpfe. Und so wird dann das immer hin und her geschoben und dadurch ist es so langatmig. Vor allem bei den Gebäuden selbst ist es unglaublich schwierig, weil natürlich ein Schulhausbau oder eine Sanierung sehr vielen Richtlinien unterliegen und dadurch sehr teuer sind und die meisten Kommunen nicht sonderlich reich sind.
Und damit sind wir mittendrin in den Zuständigkeiten. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Zuständig für die Schulbauten und auch deren Einrichtung, zum Beispiel mit Stühlen, mit einer Tafel oder mit Smartboards, ist der Sachaufwandsträger. Für öffentliche Schulen sind das die Kommunen, also zum Beispiel Gemeinden oder auch Städte oder Landkreise. Und die werden, das ist ganz gut für uns und für die Zahlen zum Überprüfen, regelmäßig zu ihrem Investitionsbedarf befragt. Schauen wir mal auf diese Zahlen. Die zeigen, dass es einiges zu tun gibt. Die Zahlen kommen von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Die veröffentlicht jedes Jahr das KfW-Kommunalpanel. In diesem Kommunalpanel fragt die KfW auch den Investitionsbedarf für Schulbauten ab. 2022 lag dieser Investitionsbedarf für Schulgebäude in Gesamtdeutschland bei rund 47 Milliarden Euro. 13% der Kommunen haben in dem Kommunalpanel angegeben, dass der Investitionsstau bei Schulgebäuden gravierend sei. 47% sprachen von einem geringen oder von keinem Rückstand. Jetzt ist es aber so, dass dieses Kommunalpanel die Zahlen nicht für die einzelnen Bundesländer herausgibt. Deswegen muss man ein bisschen genauer hinschauen. Für Bayern gibt es eine Anfrage aus dem Jahr 2021 an den Bayerischen Landtag. Die hat die Grünen-Abgeordnete Ursula Sover gestellt und wollte wissen, wie es um den Investitionsstau an bayerischen Schulen bestellt ist. Es gab eine Antwort von den zuständigen Ministerien, die gesagt haben, wir können leider keine konkreten Zahlen liefern, weil die Kommunen zuständig sind. Das ist dieses Hin- und Hergeschiebe, von dem Moni schon gesprochen hat. Also müssen wir ein bisschen ältere Zahlen hernehmen. Die kommen tatsächlich vom BLV, der hat für das Jahr 2017 mal den Investitionsstau berechnet. Für das Jahr 2017 lag der Investitionsstau an bayerischen Schulen bei insgesamt 5,1 Milliarden Euro. Allein um den Investitionsstau auszugleichen, also alles zu sanieren, was eh saniert werden muss, hätten die Ausgaben für Schulgebäude in Bayern um ca. 900 Millionen Euro bis zum Schuljahr 2026/2027 gesteigert werden müssen. Nochmal zur Erinnerung, die Zahlen, die wir herangezogen haben, kommen ja aus dem Jahr 2017. Das heißt also, die Steigerung von Investitionen um 900 Millionen Euro bezieht sich auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Noch nicht einberechnet ist dabei aber ein Anstieg von Ausgaben für Schulbauten durch steigende SchülerInnenzahlen. Der ist natürlich auch notwendig, weil mehr SchülerInnen mehr Platz zum Lernen brauchen. Dazu kommt dann noch, dass es in den nächsten 10 Jahren, von 2017 aus gesehen, natürlich auch noch bauliche Investitionen braucht, damit Inklusion umgesetzt werden kann. Außerdem braucht es auch noch eine Erhöhung der Ausgaben, damit der Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Grundschulalter durchgesetzt werden kann. Und der BLV hat jetzt auch noch mit einberechnet, dass auch ein pädagogisch zeitgemessener Schulbau Investitionen in Schulgebäude erfordert. Zum Beispiel, damit mehr Platz ist für individuelles oder kooperatives Lernen. In einem Klassenzimmer mit dichten Stuhlreihen ist das schlecht möglich. Um diese ganzen Aufgaben zu bewältigen, also neben dem Investitionsstau auch noch auf Ganztag, Inklusion und auf steigende SchülerInnenzahlen sowie auf einen pädagogisch zeitgemessenen Schulbau eingehen zu können, müssten die Ausgaben für Schulgebäude bis zum Schuljahr 2026/27 um insgesamt ca. 3,7 Milliarden Euro gesteigert werden. Tja, und natürlich wollten wir jetzt wissen, ob diese 3,7 Milliarden schon investiert wurden oder noch investiert werden. Und leider konnten wir das bis zur Veröffentlichung dieser Folge nicht herausfinden. Wir haben zwar Zahlen vom Statistischen Bundesamt ausgewertet, die zeigen, dass Bayern von 2017 bis 2022 ungefähr 11,3 Milliarden Euro in Schulen investiert hat. Die Zahlen sind aber nicht aufgeschlüsselt. Das heißt, wir wissen nicht, für was das Geld investiert wurde. Neben Schulgebäuden gibt es ja noch ganz anderen Investitionsbedarf an Schulen. Da wäre zum Beispiel Digitalisierung. Insofern müssen wir die Frage, wie es um den aktuellen Stand des Investitionsstaus an bayerischen Schulen bestellt ist, leider unbeantwortet lassen. Kommen wir aber nochmal zur Antwort auf die Anfrage aus dem Jahr 2021 der Bayerischen Grünen an die Staatsregierung. In dieser Antwort betonten die Ministerien, dass das Land Bayern Förderprogramme bereithält, die die Kommunen dabei unterstützen, den Investitionsbedarf an Schulgebäuden zu decken. Sie haben also keine konkreten Zahlen genannt, aber gesagt, hey, wir haben da gute Programme, deswegen müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Diese Förderprogramme hatte Monika Faltermeier ja vorhin kurz erwähnt, und dass die Förderprogramme nicht immer zielführend sind, das merkt auch Matthias Fischbach an, der für die bayerische FDP von 2018 bis 2023 im Bayerischen Landtag saß.
Es ist ein ständiger Kampf der Zuständigkeiten auch. Was muss der Sachaufwandsträger leisten? Was müsste der Freistaat leisten? Was kann der Sachaufwandsträger überhaupt leisten? Und ja, in diesem ständigen Streit ist eigentlich dann wirklich die Schule vor Ort gefangen, weil letzten Endes die Entscheidungen treffen andere und nicht die Schule in eigener Verantwortung, was wo investiert wird, sondern letzten Endes wird über den Kopf der Schule hinweg auch entschieden. Also wir mussten dann im Gemeinderat entscheiden, zum Beispiel soll jetzt an der Decke ja so eine Lärmschutzdecke angebracht werden oder soll vielleicht das Fenster jetzt saniert oder soll das und das gemacht werden. Und ehrlich gesagt, von den Gemeinderäten war jetzt dann auch keiner unbedingt im Schulgebäude und hat sich das mal in Action angehört, was da jetzt dann Sache ist. Sondern man entscheidet dann halt und vor allem auch durch bestimmte finanzielle Rahmenbedingungen, sei es die eigene Gemeindekasse oder sei es, dass irgendein Förderprogramm aufgelegt wird. KIP, kommunales Investitionsprogramm, da wird immer irgendwie gefördert, dass man mal die Außenfassade neu macht oder die Fenster austauscht, weil das irgendwie energetisch sinnvoller erscheint. Ich habe zum Beispiel ja, in Mittelfranken eine Berufsschule mal besucht, die war innen katastrophal. Also da wirklich, also der Boden aufgerissen, notdürftig irgendwie mit Harz abgedichtet, wo eigentlich ansonsten irgendwelche giftigen Stoffe noch verbaut worden waren, als das Gebäude irgendwann mal vor Jahrzehnten gebaut worden ist. Aber es hatte eine tolle neue Fassade außenrum. Ich vermute sehr, dass das wahrscheinlich aufgrund dieser bestimmten Investitionsprogramme gemacht worden ist. Ansonsten muss der Architekt oder der Planer da verrückt gewesen sein, weil die Wände waren aufgerissen, da teilweise hingen irgendwelche Stromkabel raus und sonstige Sachen. Aber die Außenfassade war frisch neu gemacht. Also da werden einfach dann auch an Schulen komische Prioritäten gesetzt. Und ich finde das schade.
Auch kommunale PolitikerInnen üben Kritik an den Förderprogrammen des Landes. Sie kritisieren, dass diese zum einen extrem schwierig zu finden seien und dass sie zum anderen durch lange Antragszeiten Kosten überhaupt gar nicht mehr richtig abbildeten. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte die Bürgermeisterin von Ebermannstadt in Oberfranken, Christine Meyer, im Jahr 2022, Zitat, wir suchen Förderanträge wie Trüffelschweine, Zitat Ende. Dies erfordere viel Expertise von ihrer Verwaltung, ebenso wie Zeit. Und dazu kommt dann noch, dass die Förderanträge viel zu langsam bearbeitet würden, sodass sich beantragte Kosten und Kosten bei der Genehmigung der Anträge überhaupt nicht mehr decken würden, weil es in der Zwischenzeit häufig zu Preissteigerungen kommt. Matthias Fischbach fordert deswegen mehr Eigenverantwortung der Schulen.
Weil ich glaube, man sieht auch gerade bei privaten Schulen zum Beispiel, dass die mit ihrem Schulgebäude wesentlich verantwortlicher umgehen, dass die sich mehr Gedanken machen. Was weiß ich, Waldorfschulen hatte ich zum Beispiel mal so eine gehabt, die ein ganz anderes Raumkonzept hatte. Da sind dann nicht viereckige Räume gewesen, sondern die waren auch nochmal etwas runder und so weiter. Also ich bin jetzt da keiner, der da genau in der Pädagogik und dem Gedanken dahinter tiefer drin ist. Aber ich finde, Schulen sollten viel mehr Freiheiten genießen, um auch eigene Gestaltungsideen an den Schulen zu verwirklichen, also Lernwelten zu schaffen, womit man auch wirklich dann die Schüler optimal fördern kann. Weil der Raum ist ja im Prinzip auch eine Lernergänzung, auch die ganz entscheidend ist. Aber bei uns ist das mehr oder weniger eben auch sehr bürokratisch, kalt gehandhabt. Es gibt dann so abstrakte Raumprogramme, also ich kann nur beschreiben, wie lange da unsere Gemeindeverwaltung mit der Verwaltung von der Bezirksregierung dann rumverhandelt hat, weil man will ja dann schon eine Generalsanierung machen, weil nur dann kommt man in den Genuss einer Förderung und die ist dann doch relativ relevant, also über 50%. Wenn man aber vorher anfängt, einfach irgendwas zu sanieren, dann ist das ja förderschädlich, also muss man irgendwie einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn genehmigt bekommen. Allerdings ist das auch nicht immer möglich und dann gibt es nochmal irgendwelche Unbedenklichkeitsbescheinigungen, die man bekommen kann, was man aber normalerweise auch nicht unbedingt weiß. Das habe ich dann rausgefunden, als Abgeordneter quasi bei der Staatsregierung mal nachgefragt habe, wie das so ist. Und nach Jahren haben wir jetzt dann vor ein paar Monaten das, glaube ich, dann saniert bekommen. Aber es ist ein Trauerspiel und ich glaube, dass das nicht unrepräsentativ für unser Schulsystem ist und für den Zustand auch der Schulgebäude.
Oder anders ausgedrückt, wenn wir über Schulgebäude sprechen, dann sprechen wir über den alltäglichen Arbeitsplatz von Kindern und Jugendlichen. Die haben ja schließlich Schulpflicht. An den Grund- und Mittelschulen gilt dazu noch das Sprengelprinzip. Heißt, SchülerInnen gehen dort auf die Schule, wo sie wohnen. Bleiben wir mal bei dem Vergleich mit einer Arbeitsstätte. Stell dir mal vor, was los wäre, wenn es in einem Bürogebäude so aussehen würde wie an so mancher Schule. Wie laut der Aufschrei wäre. Wie viele Kündigungen es hageln würde. Tja, und kündigen können die SchülerInnen eben nun mal nicht. Zeit, für ein Zwischenfazit. Der bauliche Zustand von Schulgebäuden ist stark abhängig von den Geldern einer Kommune. Erschwert wird Schulbau durch undurchsichtige Anträge für Fördermittel vom Land, die den Schulen nicht genügend Freiheiten geben und die Kosten nicht zuverlässig abdecken können, sofern diese Fördermittel von den Kommunen überhaupt entdeckt werden. Und so kommt es, dass einige Schulgebäude nach Geringschätzung gegenüber Kindern und Jugendlichen schreien und dass sie so zu einem weiteren beschämenden Einblick in den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft werden. Das sieht auch Matthias Fischbach so.
Ich finde es halt besonders schade, weil eigentlich ja auch an dem Zustand dieser Schulgebäude sich auch ein bisschen der Respekt vor der jungen Generation auch und der Zukunft auch unseres Landes ablesen lässt. Und wenn wir da halt nicht rein investieren und auch zeigen, dass das eigentlich ja, Einrichtungen sind, die uns was wert sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn da auch diejenigen, die dort lernen sollen und die lehren sollen, dann davon nicht unbedingt motiviert werden.
Stand 2022/2023 lernen übrigens knapp 1,7 Millionen Schülerinnen und Schüler zusammen mit 123.000 Lehrkräften an über 6.000 bayerischen Schulen. Eine ganze Menge also. Und zusätzlich sind nicht nur Kommunen durch unterschiedliche Strukturmerkmale und dadurch durch unterschiedliche Einnahmen betroffen. Auch beim Schulbau betrifft die Ungleichheit bestimmte Schularten, sagt Monika Faltermeier.
Es gibt Kommunen, die haben sehr, sehr viel Geld. Da stehen dann auch entsprechende Schulgebäude, die, wenn man dann sieht, kriegt man große Augen und schaut ganz neidisch. Und man sieht das ja auch bei manchen privaten Schulen, was möglich ist, wenn man Geld hat. Aber auch da haben wir wieder diesen Faktor der Wertschätzung, dass es halt auch vielen Kommunen bei aller Geldknappheit anscheinend auch nicht immer wert ist, das zu investieren. Und vor allem merkt man das, es gibt Ausnahmen, man kann das nie verallgemeinern für 100%, aber wenn man mal durch die durchschnittliche Kommune geht, fordere ich alle mal auf, sich das Gymnasium anzuschauen, sich die Grundschule anzuschauen und sich dann die Mittelschule anzuschauen. Und dann sieht man in den meisten Fällen sehr schön versinnbildlicht wieder, welche Schularten eine Lobby haben, welche Schularten großes Interesse genießen, dass es da gut läuft und welche Schularten einfach ein bisschen runterfallen.
Und damit schließt sich der Kreis zu unserer letzten Folge, in der wir ja auf Chancengleichheit oder besser gesagt Chancenungleichheit geblickt haben. Um dem entgegenzuwirken, schlägt Matthias Fischbach eine Lösung vor, die wir schon aus der letzten Folge kennen. Einen Sozialindex.
Finanzen sind nicht alles, aber ohne Finanzen ist eben auch alles nichts. Also das heißt, man muss das schon auch organisiert bekommen. Und mein Eindruck ist, ja, man hat in Bayern so eine Behäbigkeit. Also es ist immer noch dieser Nimbus, wir wären so das beste oder mindestens eins der besten Schulsysteme. Ich glaube, wenn wir ein bisschen genauer hinschauen, wie gesagt, in den Bereichen, wo jetzt eine Sozialstruktur auch in Bayern nicht so gut ist, also Teile von Nürnberg fällt mir ein zum Beispiel, wo ich mir schon die Frage stellen würde, sind die so im nationalen, auch internationalen Vergleich natürlich sowieso, sind die da wirklich so gut? Oder fehlt uns da eigentlich eine Strategie, wie wir auch mit den Anführungszeichen Problemschulen umgehen? Gibt es eigentlich da überhaupt einen Gedanken, dass man auch ja vielleicht auf sozialen Hintergrund von Schülern auch reagiert mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen, zielgerichtet? Also zum Beispiel ein Sozialindex oder Ähnliches, um dort die Schulfinanzierung auch nochmal passgenauer zu machen, damit eben die nötigen Mittel an der Stelle da sind.
Kehren wir zurück zur gedanklichen Reise an die Schule. Stell dir mal vor, es wurde genug Geld investiert, um den Investitionsstau bei Schulbauten völlig zu beseitigen. Du bist also in einer sauberen und trockenen Schule. Die Toiletten funktionieren, die Fenster schließen und man muss auch keine Angst haben, dass die Aula einstürzt. Du bist dankbar, auch wenn du weißt, dass das nur Minimalvoraussetzungen sind und für einen Ort, der tatsächlich für Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität und Lernmotivation stehen soll, eigentlich Grundvoraussetzungen sind. Alles gut? Jein. Es gibt noch viel mehr, was sich auf unser Wohlbefinden am Arbeitsplatz auswirkt oder eben in der Schule. Bildungsinnovatorin Corinna Saal meint,
dass Räume einen riesen Einfluss haben auf unsere Art, zu lernen, unsere Art in Beziehung zu gehen. Ich glaube, dass wir das extrem unterschätzen.
Nehmen wir zum Beispiel mal die Akustik. Hier sagt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, in ihrer Broschüre Sichere Schulen:
Lärm und Halligkeit werden von Schülerinnen und Schülern wie auch von Lehrkräften als sehr unangenehm empfunden. Die Schülerinnen und Schüler leiden unter der schlechten Sprachverständlichkeit und können dem Unterricht nur schwer folgen. Das führt zu einer schnellen Ermüdung und Beeinträchtigung ihrer Leistungen. Die Lehrkräfte empfinden die schlechte Akustik und die damit verbundenen hohen Geräuschpegel als Stressbelastung. Zudem müssen sie ihre Stimmen deutlich stärker belasten, möglicherweise mit der Folge von gesundheitlichen Problemen.
So sollte es ja eigentlich von großer Bedeutung sein, für eine gute Raumakustik in Klassenzimmern zu sorgen. Monika Faltermeier hat einen interessanten Vergleich.
Jedes Großraumbüro muss per gesetzlicher Vorgabe eine Akustikdecke haben. Ich weiß jetzt nicht, als was anderes als ein Großraumbüro man einen Raum bezeichnen würde, in dem 29 Menschen zeitgleich arbeiten. Also wenn 29 Menschen zeitgleich in einem Raum arbeiten, ist das für mich die Grunddefinition eines Großraumbüros. Noch dazu in einer Schulhaussituation, wo die meisten Schulen so konzipiert sind, dass ich ans Klassenzimmer angeschlossen keinen Gruppenraum habe. Also wir sollen differenziert arbeiten. Wir sollen den Kindern Möglichkeiten schaffen, wo sie konzentriert und in Ruhe arbeiten können, wo sie verschiedene Sozialformen lernen, die sie auf eine Wirtschaft da draußen vorbereiten, in der sie in Teams, in fluiden Strukturen arbeiten müssen. Und wir haben einen einzigen Raum. Ich glaube, unser Grundproblem ist hier auch, meine persönliche Meinung, unser Problem ist, dass auch hier das System viel zu träge ist. Und dass unsere Schulen in vielen Fällen immer noch gebaut werden für die Aufgaben von Schule von vor 40, 50 Jahren.
Bleiben wir mal bei Monis Beispiel mit dem Großraumbüro. Es darf laut DGVU die maximale Lautstärke in einem Großraumbüro für konzentriertes Arbeiten bei maximal 55 Dezibel liegen. Im Durchschnitt liegt die Lautstärke in deutschen Klassenzimmern bei 70 bis 80 Dezibel. Das ist in etwa vergleichbar mit einer ordentlich befahrenen Hauptverkehrsstraße oder einem gut gefüllten Restaurant. Zu wenig Geld für Schulbau bedeutet also nicht nur beispielsweise zu wenig Schulgebäude für steigende SchülerInnenzahlen, sondern hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsschutz, den wir in dieser Folge zumindest kurz anreißen wollen. Schulen sind nämlich Betriebe im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes. Und für die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes sind SchulleiterInnen und die Sachaufwandsträger zuständig. Dass vor allem SchulleiterInnen nach 2 Jahren Pandemie sowie akutem Lehrkräftemangel mehr als genug zu tun haben, steht, denke ich, außer Frage. Dazu kommt, dass sie erst seit 2018 durch das Arbeitsmedizinische Institut für Schulen in Bayern, kurz AMIS, unterstützt werden. Das wird zusammen vom Kultus- und vom Gesundheitsministerium aufgebaut. Ein wichtiger Schritt in Richtung besserer Arbeitsschutz an Bayerns Schulen, auch wenn erst seit wenigen Jahren und immer noch im Aufbau. So kommt es aber insgesamt dazu, dass der Arbeitsschutz nicht immer an erster Stelle steht und teilweise baulich nicht immer umsetzbar ist. Das sagt auch die Bundessprecherin des jungen VBE, Susanne Meyer.
Ich glaube, dass der Arbeitsschutz einfach, wie ich schon gesagt habe, zu stiefmütterlich behandelt wird. Und auch die Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze, die sind natürlich verpflichtend. Und man geht auch mit den Unfallkassen, die da natürlich eine wichtige Rolle spielen, auch immer wieder ins Gespräch. Sie justieren gerade nach, also wir haben das auch gerade in Mecklenburg-Vorpommern gemerkt, dass dort nachjustiert wird und man schaut, dass man auch mal die psychische Gesundheit betrachtet und so weiter. Und das finde ich wichtig.
Stichwort Lehrkräftegesundheit also. Schneiden wir es mal kurz an. Das Deutsche Ärzteblatt hielt schon 2015, vor der Corona-Pandemie und dem akuten Lehrkräftemangel fest, dass Lehrkräfte im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung zwar gesundheitsförderliches Verhalten aufweisen, dass sie also im Schnitt sich zum Beispiel mehr bewegen oder mehr Sport treiben, aber auch, dass Lehrkräfte trotzdem häufiger als andere Berufsgruppen an psychischen und psychosomatischen Erkrankungen leiden. Mittlerweile gibt es auch in Bayern Angebote zur Lehrkräftegesundheit, zum Beispiel Beratungsgespräche oder Fortbildung. Für uns sind diese Angebote aber bei weitem noch nicht ausreichend und vor allem viel zu wenig institutionalisiert, da Eigeninitiative der einzelnen Lehrkraft immer noch unabdingbar ist. Das erschwert den Zugang, vor allem wenn man ohnehin schon erschöpft und ausgebrannt ist. Gerade in der Ausbildung, zum Beispiel im Referendariat, ist es fraglich, dass es keine Supervision oder Beratung als festen Bestandteil der Ausbildung gibt. Vor allem als fester Bestandteil, der entkoppelt ist von Bewertungssituationen. Klar kann ich mich von meiner Seminarleiterin beraten lassen, aber sage ich der, dass die Anforderungen mich in die Knie zwingen, wenn sie mir noch Noten geben muss? Und mal ganz zynisch. Was nützen mir Angebote zur Achtsamkeit und Yoga, wenn es doch die beruflichen Anforderungen sind, die mich in die Krise treiben? Für uns heißt Arbeitsschutz deswegen vor allem auch zu überprüfen, welche Aufgaben und Anforderungen von Lehrkräften und vor allem auch von ReferendarInnen bewältigbar sind, ohne dass sie dafür ihre psychische oder körperliche Gesundheit opfern müssen.
Mir geht es ja ganz viel darum, dass ich in der Schule, also ich jetzt nicht mehr, aber ich stellvertretend für alle Kinder, dass Kinder in der Schule in Bezug zu sich entwickeln können, so ein Ich-Gefühl und eine Person, also die Persönlichkeit kennenlernen. Wenn ich mich sicher fühle an meinem Platz, da wo ich bin und mich frei bewegen kann und mich frei bewegen kann, das könnten wir jetzt auch nochmal ausführen, was das eigentlich heißt, darf ich überhaupt aufstehen und all solche Themen. Aber wenn es nicht mehr so ist, dass es Reihen gibt und wir schauen alle nach vorne, dann kann ich auch mal zu mir schauen, dann kann ich mich auch mal zurückziehen, dann kann ich auch mal bei mir, also so, wenn wir die Ausrichtung schon ändern, ja, und auch dem ein bisschen Vertrauen geben.
Bildungsinnovatorin Corinna Saal bringt es auf den Punkt. Bei der Frage nach der schulischen Infrastruktur und dem Arbeitsschutz geht es eben um weit mehr als ein sicheres, nicht einsturzgefährdetes Gebäude oder um saubere sanitäre Anlagen. Lassen wir mal die baulichen Voraussetzungen komplett hinter uns. Denn neben der baulichen Voraussetzung, dem Arbeitsschutz, ist die digitale Ausstattung von Schulen eine weitere zerknitterte Karte im wackeligen Kartenhaus Schule.
Wir müssen uns international vergleichen, ja? Herr Söder spricht ja auch immer davon, wir sind international die Nummer eins, ja? Und wir wollen auch in der Bildungspolitik international die Nummer eins sein. Und um international die Nummer eins zu sein, da müssen wir schon nochmal Gas geben. Ja, da schaue ich in andere Länder. Da ist es zum Beispiel überhaupt keine Diskussion, dass jedes Kind mit einem digitalen Endgerät ausgestattet wird. Ja, und das muss bei uns auch Normalität werden.
Das sagt Simone Strohmeier von der Bayerischen SPD. Und Marlena Thiel, zu der Zeit der Aufnahme Landesschülersprecherin in Bayern, unterstreicht die Wichtigkeit aus SchülerInnenperspektive.
Ein sehr wichtiges Anliegen von uns ist die Digitalisierung an den Schulen in Bayern, die massiv voranschreiten muss. Einmal hinsichtlich der Infrastruktur, also die Geräte, auch Lehrerleihgeräte, Schülerleihgeräte und ähnliches, Internetanschluss. Hier haben wir vor langer Zeit auch schon mal gefordert, dass SchülerInnen, die aufgrund von Quarantänemaßnahmen nicht am Unterrichtsgeschehen in Präsenz teilnehmen können, über Streaming dennoch irgendwie am Unterricht mitmachen können. Das ist leider an vielen Schulen nicht möglich, weil die Internetverbindung zu schwach ist, um das zu gewährleisten. Das ist natürlich dann mehr als schade. Aber in Bezug auf Digitalisierung wünschen wir uns auch, dass da der Lehrplan nochmal verbessert wird, dass auch LehrerInnen weiter ausgebildet werden, um das wirklich dann gewinnbringend und sinnvoll an die SchülerInnen weitergeben zu können.
Auch die Lehrpläne setzen mittlerweile auf digitale Bildung, egal ob Grundschule oder Berufsschule. Bei der Umsetzung knirscht es aber noch gewaltig und es bleiben viele Fragen offen. In unseren Gesprächen haben sich drei Gründe herauskristallisiert, warum digitale Bildung in der Praxis noch nicht so umgesetzt wird, wie es in den Lehrplänen vorgesehen ist. Expertin für Digitalisierung, Julia Borggräfe, fehlt es an einheitlichen bundesweiten Standards, die die Umsetzung überhaupt ermöglichen.
Digitalisierung hat ja oft auch etwas mit Innovation zu tun und viele Organisationen sind per se, und das ist erstmal völlig wertungsfrei, sind innovationsfeindlich. Und das zweite, der zweite Punkt neben dem Thema, was wir gerade angerissen haben, warum es nicht funktioniert, ist, glaube ich, tatsächlich auch, dass Digitalisierung dann gut funktioniert, wenn sie Standards haben. Und unser gesamtes Bildungssystem ist das Gegenteil von Standards. Und ich glaube, das ist auch eine heilige Kuh, an die wir ran müssen. Wir müssen trotz allem Verständnis für das föderale System und allem, was vor 45 und nach 45 passiert ist, müssen wir uns entscheiden, wo wir Standards formulieren, damit auch digitales Lernen und andere Formen von Lernen an der Stelle auch möglich sind. Das funktioniert im jetzigen Bildungssystem, funktioniert das so nicht.
Der Föderalismus hat neben inhaltlichen Konsequenzen bei Standards auch Auswirkungen auf die Finanzierung von Digitalisierung. Wie auch schon bei der Finanzierung von Schulgebäuden gibt es auch im Bereich der Finanzierung von Digitalisierung Streits bei Zuständigkeiten.
Mein Eindruck war schon, dass das selbst beim Digitalpakt Schule, der auch mit so einem Zankapfel ist, entstanden aus dieser Problematik, wer ist eigentlich dafür zuständig? Ist es der Personalaufwandsträger, also der Freistaat? Oder ist es der Sachaufwandsträger, also im Regelfall klassische Schule, halt die Kommune? Und da eben mit zusätzlicher Belastung kam, die man halt vorher nicht gesehen hat, die ansonsten halt eine Gemeinde jetzt tragen müsste, nämlich dann die ganzen Endgeräte, die auch alle paar Jahre wieder neu angeschafft und auch die ganze Zeit gewartet werden müssen.
Der Digitalpakt, von dem Matthias Fischbach hier spricht, war ein ziemliches Hin und Her. Und das nicht nur auf Landes- und Kommunalebene, sondern schon auf einer Ebene höher. Schon als es um die Gelder für die Digitalisierung ging, ging es um die Frage, ob der Bund überhaupt in die Kompetenz der Länder eingreifen darf, nämlich in Bildungspolitik. Und auch nachdem die gesetzlichen Grundlagen für die Gelder geschaffen worden waren, also es überhaupt erst ermöglicht wurde, dass der Bund Bildungspolitik finanzieren durfte, gab es Schwierigkeiten. Es war nämlich ziemlich kompliziert, Anträge zu stellen und zeitintensiv Anträge zu stellen, und deswegen wurden viele Gelder, die der Bund bereitgestellt hat, erst sehr spät abgerufen. Dazu kommt dann, dass viele Sachaufwandsträger zögerlich bei der Beantragung von Mitteln waren. Das lag daran, dass das Projekt von Anfang an bis 2023 befristet war. Es läuft also Ende 2023 aus. Vom Bund wurde zwar ein Nachfolgeprojekt versprochen, die Sachaufwandsträger fürchteten allerdings, dass es zu Verzögerungen bei dem Nachfolgeprojekt kommen könnte. Die Sorge konkret: Man bekommt viel Geld für digitale Endgeräte, die dann ohne Anschlussmittel irgendwo verstauben. Das hat Matthias Fischbach ja auch gerade angedeutet. Digitalisierung ist eben nicht nur der einmalige Kauf von Tablets oder Laptops für eine Schule. Die Geräte müssen ja schließlich gewartet werden. Sie müssen vielleicht sogar ausgetauscht werden. Und es müssen zusätzlich noch die Lehrpläne überhaupt an die Digitalisierung angepasst werden, damit dann Pädagogik und Didaktik an der Digitalisierung ausgerichtet werden kann. Zusätzlich zu all dem muss die Ausbildung der nächsten Lehrkräftegeneration an die neue digitale Wirklichkeit an Schulen angepasst werden. Damit wird ziemlich schnell klar: Digitalisierung ist keine Einmalzahlung. Digitalisierung bedeutet kontinuierliche Ausgabensteigerung. Die Ausgaben gehen also nicht nur in die technischen Geräte, sondern auch in neues Personal, denn
wenn sich keiner wirklich da professionell drum kümmert, dass die auch eingerichtet werden, wenn wir diese Zuständigkeitsrangelei einfach auch weiterführen und nochmal einen zusätzlichen Player mit reinholen mit dem Bund, dann wird es halt nicht unkomplizierter. Und ich bin halt wirklich der Meinung, wir brauchen deswegen eine strukturelle Grundsatzreform.
Dass eine langfristige Lösung gebraucht wird, wie von Matthias Fischbach gefordert, das zeigt der aktuelle Stand. Der lässt nämlich leider wenig hoffen. Die Befürchtungen der Sachaufwandsträger scheinen momentan einzutreten. Ende 2023 läuft der Digitalpakt Schule aus. Und bisher gibt es noch keine Klarheit darüber, wann genau es einen Nachfolger geben wird. Die Länder hatten fest mit 600 Millionen Euro für das Jahr 2024 gerechnet. Ohne einen neuen Digitalpakt, den der Bund beschließen müsste, würde dieses Geld fehlen. Das bedeutet, die Länder müssten selbst zahlen. Ob sie zahlen können und rechtzeitig zahlen können, ist die Frage. Klar ist auf jeden Fall: Findet sich keine Lösung, wird das wahrscheinlich zulasten der Bildungsqualität vor Ort gehen. Die Schulen müssten fehlende Finanzierungen vor allem beim Personal auffangen. Und da ist es ja eh schon so, dass Lehrkräfte die Aufgaben von Systembetreuern übernehmen mit einer Anzahl von Anrechnungsstunden, die vorne und hinten nicht ausreicht. Das steigert natürlich wieder die Arbeitsbelastung in den Kollegien, erhöht das Risiko für weitere Ausfälle und dann lässt der Lehrkräftemangel eben noch mehr grüßen. Kurios ist bei der ganzen Sache der Finanzierung allerdings schon, dass die Länder an ihrer Bildungshoheit festhalten wollen. Das heißt, sie wollen eigentlich immer, dass der Bund sich nicht einmischt und wollen selber über Bildung entscheiden. Bei der Finanzierung setzen sie aber schon auf Unterstützung des Bundes. Wir sind gespannt, wie die Länder und der Bund dieses Spannungsfeld langfristig auflösen wollen. Eins ist aber klar, die Zeit drängt. Neben fehlenden Standards zum Thema Digitalisierung und neben der Frage, wie Digitalisierung überhaupt finanziert wird, gibt es einen weiteren Kritikpunkt. Der kommt von Julia Borgrefe und Matthias Fischbach. Die sagen nämlich, dass das Know-how in den Kultusministerien auch mitbedacht werden müsse.
Wir haben ganz wenige Menschen in den Ministerien, die Digitalisierung wirklich fachlich beurteilen können. Ja, wie sollen wir denn gute Digitalpolitik machen, wenn wir die Leute nicht in die Entscheidungsfindung einbeziehen? Natürlich muss es repräsentativ sein und man muss aufpassen, dass man nicht irgendwie einzelne Gruppen da nur mit einbezieht.
Allein wenn ich mir jetzt so nochmal vor Augen führe, was ich da alles an Zuschriften auch bekommen habe während der Corona-Pandemie, wo mir dann unterschiedlichste Lehrkräfte, Eltern, Schüler geschildert haben, was alles läuft oder auch nicht läuft. Und das Kultusministerium mit irgendwelchen ausweichenden Antworten kam, irgendwelche Sollzustände beschreibt. Ja, die Lehrkräfte sollen dann dies und das eigentlich machen und das würde schon irgendwie so grundsätzlich sein. Und keiner schaut aber, ob es wirklich funktionieren kann. Ob da vielleicht einfach Ressourcen fehlen, ob die Digitalisierung nicht ankommt und so weiter und so fort. Also das ist aus meiner Sicht das Grundübel einfach. Also eigentlich ist es Arbeitsverweigerung des Kultusministeriums.
Das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert stehen und schließen damit den Punkt Digitalisierung ab. Ein Punkt zum Thema Ausstattung von Schulen dieser Folge gibt's noch. Der kommt von Monika Faltermeier und es geht um die Ausstattung von Lehrkräften mit Arbeitsmaterial.
Besonders problematisch ist die Tatsache, dass wir Lehrkräfte uns das Material selbst besorgen müssen, auch wenn man den Vergleich zur freien Wirtschaft zieht, weil in keinem Unternehmen der Welt würde es irgendjemand einfallen, dass er sich den Computer, den er braucht für seine Arbeit oder wenn er eine Präsentation hat, den Laserpointer oder das Papier, wenn er es ausdruckt für die Konferenz, in der er da referiert, von zu Hause mitbringt. Also das wird da vorausgesetzt, dass das da ist, weil das ja Voraussetzungen sind dafür, dass sie ihren Job machen können. Und die hat der Arbeitgeber zu liefern. Und bei uns in den Schulen ist es halt einfach so, dass das nicht auf alles zutrifft. Klar, wir kriegen das Schulbuch und wir kriegen die Tafel. Aber für das, was moderner Unterricht sein soll und was für Ansprüche gestellt werden an ein Klassenzimmer, an eine Lernumgebung und auch völlig zurechtgestellt werden, werden wir dafür halt überhaupt nicht ausgestattet.
Mittlerweile werden ja auch immer mehr Lehrkräfte mit Dienstgeräten ausgestattet. Das ist schon mal super. Gerade KlassenlehrerInnen, vor allem auch ReferendarInnen, investieren jedoch oft noch viel Geld in die Ausstattung ihrer Klassenzimmer. Zum Beispiel Geld für Spiele, für Sitzecken oder für eine Klassenbücherei. Denn auch das Klassenzimmer ist bei einigen Schularten Teil der Bewertung des Referendariats. Wir halten also fest. In Folge 1 haben wir festgestellt, dass Schule ein Problem hat. In Folge 2, dass Schule ein Problem mit zu viel Stoff hat, der zu wenig Zeit für eigentliche Bildungsaufgaben lässt. Bildungsaufgaben, die eigentlich in der Verfassung vorgeschrieben sind. In Folge 3 haben wir dann festgestellt, dass der Bildungserfolg von SchülerInnen schon seit Jahrzehnten vom Elternhaus abhängt. Nur um jetzt festzustellen, dass selbst die absoluten Grundlagen von Schule im 21. Jahrhundert, sanierte Schulgebäude, digitale Ausstattung und eine lernförderliche Umgebung an vielen Schulen in Bayern noch in weiter Ferne liegen. Das ist natürlich belastend für die SchülerInnen, aber auch für die Lehrkräfte. Und die versuchen die fehlenden Investitionen ja teilweise auch noch durch Zukäufe für das eigene Klassenzimmer auszugleichen. Im Gegensatz zu den SchülerInnen haben die Lehrkräfte allerdings die Wahl, ob sie weiterhin an Schulen sein wollen. Und schaut man auf die Zahlen zum Lehrkräftemangel, dann scheinen zu wenig junge Menschen nach der Schule die Wahl zu treffen, mehr Zeit als nötig in selbiger zu verbringen. Ob das wohl etwas mit den Bedingungen vor Ort zu tun haben könnte? Genau damit wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Da dreht sich nämlich alles rund um den Lehrkräftemangel. Für heute soll es das gewesen sein. Damit ihr unsere nächste Folge Bildungsblick nicht verpasst, abonniert diesen Podcast gerne, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ihr wisst ja, wir versuchen so schnell wie möglich zu veröffentlichen, können euch aber nicht versprechen, wann die nächste Folge kommt. Falls euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn viele Menschen auf die Missstände im Bildungssystem aufmerksam werden. Denn nur, wenn Bildung Thema bleibt, kann sich etwas verändern. Das war Schulausstattung. Millionengrab oder Goldgrube? Die vierte Folge unserer Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLV Wirtschaftsdienstes.